Hallo Pierre, wie sagt man Downhill ballern auf Französisch?
Courir vite en descente.
Courir descente?
Ja? Vite en descente. Ja, es gibt keine genaue Übersetzung irgendwie. Ballern, ballern ist Deutsch, also das ist.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kylian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian und heute freue ich mich auf einen Gast, den ich schon lange einmal sprechen wollte. Zu 90% natürlich wegen seiner außergewöhnlichen sportlichen Leistung, aber zu 10% auch wegen seines besonders klangvollen Namens. Auf dessen Aussprache freue ich mich nämlich bei jeder Gelegenheit und ich finde, den muss man auch so extra langsam aussprechen. Ja, so am besten ihr schließt mal kurz eure Augen so zum Genießen. Ja, Pierre-Emmanuel Alexandre. Wow. Klingt einfach gut, finde ich. So ein bisschen wie eine Romanfigur. Dabei schreibt Pierre-Emmanuel seit über 10 Jahren seine eigene Trailrunning-Geschichte, die ihn ganz weit nach oben in die deutsche Spitze geführt hat. Unvergessen ist zum Beispiel seine legendäre Sub-11-Performance beim Zugspitz-Ultra-Trail, sein deutscher Meistertitel beim UTFS, aber natürlich auch seine starken Leistungen auf internationaler Bühne, besonders bei bekannten französischen Rennen. Pierre ist nämlich gebürtiger Franzose und ist vor rund 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Er wird gesponsert von Salomon, Ministry, Sidas und Leki. Er ist verheiratet, hat 2 kleine Kinder, lebt in Heidelberg und arbeitet dort meines Wissens als Chemiker. Mal gucken, ob ich das alles richtig erzählt habe. Wenn nicht, wird er uns das gleich alles selber erzählen, hoffentlich. Damit hallo, bienvenue, Pierre-Emmanuel Alexandre. Hallo.
Hallo Christian, ja danke für die sehr präzise Vorstellung eigentlich, nee, du hast keinen Fehler gemacht, also stimmt alles, freut mich.
Sehr gut, ja schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ja, der Frühling kommt bald, also hier in Heidelberg, das wäre frühlingshaft, nicht mehr, kein Regen mehr angesagt, die Temperaturen steigen. Hört man langsam die Vögel schwingen. Gestern beim Training hat man auch ein paar Frösche auf den Trail gesehen, so dass sieht man auch, der Frühling kommt langsam. Und ja, das freut mich.
Du dürftest ja gerade mitten im Tapering sein, oder?
Ja, genau. Wobei ich nenne das nicht Tapering, sondern Shapering.
Shapering?
Oder okay. Sharpening. Sharpening. Nicht Shapering, Sharpening. Ja, weil Tapering ist eher wenn man vielleicht zu viel Umfang gemacht hat oder zu viel trainiert hat und dann muss man tapern und dann weniger machen. Aber ich glaube, also ich mache so mein Training, dass ich 2 Wochen vor dem Wettkampf eher diese Tapering machen oder assimilieren, nenne ich das. Und dann die Woche bei dem Wettkampf, dann ist eher, ja, letztendlich, es geht auch um Tapering, aber das ist mehr so, ich nenne das Sharpening für mich, für Mindset ist eher so fokussiert auf dem Wettkampf.
Alles klar, also es ist wie so ein Bleistift, den man nochmal so anspitzt, oder?
Ja, genau.
Also wie so ein Messer, was man nochmal so schärft.
Genau, ja.
Ja, du läufst nämlich jetzt am Wochenende, wenn ich das richtig gesehen habe, den Trail du Petit Ballon. Ist das richtig?
Richtig, ja, genau. Ja, ich bin das erste Mal dorthin 2014 oder 2015 gelaufen und seitdem laufe ich fast jedes Jahr. Genau.
Zur Info. Für alle, die dies nicht wissen, das ist also ein Frühjahrsklassiker, der in den französischen Vogesen stattfindet. Das ist so circa, weiß nicht, 40, 50 Kilometer westlich von Freiburg, oder? So die Region da.
Genau, ja.
Es gibt dort 4 Distanzen und du läufst dann die Ultradistanz, oder? Das sind so 50 Kilometer, 2000 Höhenmeter oder so?
Genau, Ja, es gibt eine kurze Distanz, so 9 Kilometer, dann 24 Kilometer, das hat sich über die Jahre geändert. Seit ein paar Jahren gibt es eine Marathon-Distanz, also 42 Kilometer, und jetzt war der Trail du Petit Ballon, der ist die einzige Distanz, wo man bis zum Petit Ballon, also zum Gipfel, läuft. Und das ist immer so um die 50 Kilometer, je nachdem. Das wurde in den letzten Jahren ein bisschen geändert.
Und du läufst den jetzt ja nicht nur aus Tradition, sag ich mal, sondern auch, schätze ich, weil er dieses Jahr eben ein sogenannter Sichtungslauf, ein Sichtungsrennen vom DLV ist, für die im Sommer stattfindenden Europameisterschaften. Das dürfte dir als Kenner der Strecke ja eigentlich entgegenkommen, oder? Wenn du das Heimrennen quasi so ein bisschen als Sichtungsrennen dann noch hast?
Ja, ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Nominierungsrichtlinien gesehen habe von der DLV, die im Dezember publiziert wurden. Die haben geschrieben, dass für Trail Running wird der Petit Ballon als Sichtungsrennen gelten. Aber ich war sowieso angemeldet, also seit September 25 war ich schon angemeldet. Also ich bin auch eigentlich in dem Verein, also Mitglied von dem Verein, die das Rennen organisiert, also in Rufag, weil ich bin gebürtige Franzose, wie du gesagt hast, ich habe beide Staatsangehörigkeiten, also Deutsch und Französisch. Und in den letzten Jahren wollte ich auch oft die französischen Meisterschaften laufen. Und dafür braucht man auch einen Startpass oder muss man Mitglied von einem Verein sein. Und ja, sie organisieren den Lauf und deswegen kenne ich auch gut den Lauf. Und ja, das passt ganz gut jetzt. Das ist Sichtungsrennen für die EM und ja, ich freue mich darüber.
Ich habe online leider keine komplette Startliste gefunden. Hast du einen Überblick über die deutschen Starter?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also ich bin auch hinter den Kulissen auch involviert, weil die Maike Billig, die sich für das Trailrunning oder den Trailrunning und auch Berglauf-Team, ich weiß nicht, wie man die nennen soll, so Managerin, oder sie ist vom DLV, die Beauftragte, genau. Und sie hatte mich kontaktiert im Dezember wegen Startplätze, weil der Petit Ballon, aber nicht nur ein Petit Ballon, das ist auch ein Problem heutzutage, dass fast alle Wettkämpfe sehr schnell ausgebucht sind. Und die wollten Startplätze haben oder anbieten für die Leute, die Interesse haben für den Lauf, obwohl der Lauf ausverkauft war. Und dann dadurch, dass ich schon also Franzose bin, ich kenne den Race Director dort und ja, auch Kaderathlet im DLV, dann habe ich diese Verbindung gemacht und alles organisiert, dass die Deutschen auch Startplätze bekommen, auch wenn der Lauf ausverkauft ist. Also ich kenne die Startliste, weil ja, ich war involviert von diesem Prozess und könnte mir die alle angucken. Ja, aber das hättest du auch selber schauen können. Es gibt keine Startliste an sich, aber man muss einfach die Namen angeben. Aber es ist ein bisschen ein Such- und Finde-Prozess.
Genau, ja, das habe ich gefunden. Ja, genau. Wenn man weiß, nach welchen Namen man sucht, dann findet man ihn auch.
Ja, genau. Ja, ja.
Aber es ist ja witzig, dass du da mit im Orga-Team so ein bisschen bist oder da zumindest gute Kontakte hast. Dann könntest du dir ja eigentlich auch so die ärgsten Konkurrenten ein bisschen vom Hals halten, oder? Wenn du sagst, ja, also nee, den lieber nicht reinlassen, der ist zu schnell.
Nee, so geht das auch nicht. Also auch habe ich der Maike gesagt, also ich gebe dir die Kontakte und so, und aber ich bleibe neutral, also weil es geht darum, dass ich neutral bleibe, weil letztendlich, ich bewerbe mich auch, also nicht bewerben, aber ich werde auch diese Sichtungsrennen laufen und ich will, dass es für alle fair ist.
Da, genau, bist du ein fairer Sportsmann, klar. Rechnest du dir denn gute Chancen aus?
Ja, ich hoffe. Also ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. Hoffentlich wird es auch besser als vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren war es auch Sichtungsrennen für die EM in Frankreich damals. Und ich bin krank geworden die Woche vom Wettkampf und nicht so hart krank, aber schon eine kleine Erkältung, und das hat mich schon mitgenommen. Und ja, die Leistung war nicht so gut. Ich habe auch viele Fehler gemacht, wahrscheinlich zu viel Stress und so. Und ja, letztendlich hat das auch nicht geklappt für die Nominierung. Ja, und ich hoffe, ich habe was davon gelernt jetzt und ich werde nicht diese Fehler machen am Sonntag.
Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Heimat von Alles Laufbar Garmisch-Partenkirchen. Hier haben wir uns vor knapp 2 Jahren gegründet. Das bedeutet auch, hier sind unsere Haustrails und Hausberge. Wir lieben Wank, Kramer, Eckbauer, Kreuzeck, Osterfelder, einfach alles. Garmisch-Partenkirchen ist ein riesiger Spielplatz für Trailrunner. Damit ihr das selbst hautnah erleben könnt, veranstalten GAPA Tourismus und Plan B ein Trailrunning Camp in Garmisch-Partenkirchen. Vom 17. bis zum 19. April gibt es ein volles Programm, das keine Trailwünsche offen lässt. Es gibt gemeinsame Läufe, Lauftechnik-Workshops, auch richtig cool, ein Workshop mit dem Schwerpunkt mentales Training, Pilates-Kurse und Aktivierungen für Läufer abseits des Laufens und natürlich, das gehört dazu, leckere Abendessen in gemütlicher Atmosphäre. Unter anderem wird auf der Originalstrecke des neuen Everesting-Events von Plan B gelaufen, also perfekt für alle, die sich dieses Jahr am Everesting versuchen möchten und für alle anderen natürlich auch. Wir von Alles Laufbar werden auch mit von der Partie sein und den ein oder anderen Kilometer und natürlich Höhenmeter mit den Camp-Teilnehmenden zurücklegen. Wir freuen uns drauf. Schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr den Link zur Anmeldung. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Wie lief die Vorbereitung denn so allgemein? So, wie bist du in das Jahr gestartet? Wie waren Januar, Februar so für dich trainingstechnisch?
Gut, eigentlich ziemlich gut. Im Dezember hatte ich ein paar Problemchen. Ich bin die deutschen Cross, also der Crosslauf im deutschen Meisterschaften gelaufen. Da ist mir ein kleiner Unfall passiert. Der Mann vor mir hat sich an das Gitter gezogen und ich habe das Gitter voll in die Hüfte bekommen und danach war es geprellt und dann müsste ich für ein paar Tage ein bisschen aufpassen, weniger laufen. Dann bin ich die Woche danach gestürzt auf Knie. Ich dachte, ja, okay, das blutet ein bisschen, aber ich habe es bemerkt eigentlich, die Wochen danach hatte ich ein paar Problemchen an meinen Wade und Hamstrings und so. Und ich glaube, das lag daran, dass mein Knie ein bisschen zu sehr belastet war von diesem Sturz. Aber letztendlich lief relativ gut. Also ich bin zufrieden mit dem Training. Ich war auch kaum krank. Also ich hatte eine kleine Erkältung vor 2 Wochen, aber keine Grippe oder irgendwas. Die Kinder waren auch nicht krank. Es lief deutlich besser als die letzten Jahre. Also du kennst das auch wahrscheinlich im Februar, Januar. Das ist meistens die Hölle los, wenn man Kinder hat und kann man kaum trainieren.
Ja, das kenne ich sehr gut. Crosslauf, hast du gesagt, bist du die deutschen Meisterschaften mitgelaufen. Ich glaube, das war auch so dein Einstieg ins Laufen eigentlich, ne? Übers Crosslaufen, oder?
Wie meinst du Einstieg? Weil
ich glaube, du hast mal gesagt, der Crosslauf war deine erste große Liebe.
Ja, genau, ja. Also ich bin in Frankreich, also das ist auch irgendwie, das gehört auch dazu, in Frankreich in der Schule läuft man Crossläufe, selbst mit 10, 12 Jahre alte Kinder. Und so fängt das an. Und dann habe ich auch mit Leichtathletik angefangen, mit Cross vor allem. Also damals wollte ich eher Crossläufe machen und nicht auf der Bahn laufen. Also meine Saison war eher im Winter. Genau, ja. Und jetzt waren die Meisterschaften in Darmstadt und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, dort zu laufen. Ist gar nicht so weit weg von Heidelberg und ein bisschen Spaß zu haben, sich gegen die besten Deutschen auf kurze Distanz zu messen, ist auch gut.
Also das sieht ja unglaublich brutal aus. Ich kriege da auch immer so ein paar Reels, gerade von internationalen Crossläufen, auch aus England, aus Frankreich und so. Und dann gucke ich mir das an und dann laufen die da durch knietiefes Wasser. Es ist alles voller Matsch. Also nicht nur so ein bisschen, sondern es ist einfach eine Matschlandschaft. Alle fallen hin, alle rutschen aus, aber laufen halt alle so am Limit. Es sieht echt so aus, als sind die sofort im roten Bereich und so. Es ist unglaublich anstrengend, Crosslaufen, oder?
Ja. Vor allem hast du wahrscheinlich diese Videos von den letzten Wochen gesehen. Also es gab in Frankreich, es gab auch Hochwasser oder ich weiß nicht, was das Problem war. Das war in der Bretagne, glaube ich. Aber ich habe auch mich gefragt, was ist da los? Die brauchen ein Schwimmbad. Also es war ja wirklich knietiefes Hochwasser. Und aber ich mag sowas. Also das ist man misst sich gegen die anderen. Es ist nicht gegen die Zeit, das ist du selbst, also du und dann die anderen Läufer, und dann kann man taktisch laufen. Und diese, ja, nicht Natur, aber das ist so, muss man auch mit dem Hintergrund klarkommen. Manchmal ist es richtig matschig, manchmal weniger, ein bisschen hügelig, ja.
Kommen wir nochmal zurück zur EM, die jetzt ansteht. Ja, also die heißt ja offiziell European Athletics Offroad Running Championships, so. Und die findet dieses Jahr ja relativ früh statt, vom 5. bis zum 7. Juni in Slowenien, in Kamnik, um genau zu sein. Und du hast auch schon auf Instagram gepostet und hast es an vielen Stellen gesagt, es ist also ein erklärtes Saisonziel von dir, dort für Deutschland zu starten. Jetzt mal ganz naiv gefragt, warum eigentlich? Es gibt ja auch genug Elite-Trailrunner, die sagen, Europa und Weltmeisterschaften sind jetzt keine Priorität für mich.
Ja, das habe ich schon auch, glaube ich, veröffentlicht, aber für mich die größten Ziele sind die Meisterschaften. Also nicht nur die nationalen Meisterschaften, jetzt, also wenn ich die Chance habe, guten Niveau zu haben, einfach, dass ich die internationalen Meisterschaften starten darf. Also zum Beispiel bei der WM letztes Jahr in Confranc, wobei ich ein OP hatte und nicht starten könnte, aber vielleicht reden wir noch darüber später. Aber ja, das sind die wichtigsten Wettkämpfe für mich. Es ist wie Olympia, also es gibt keinen Trail bei den Olympischen Spielen, aber das ist, was jeder guckt, einfach die Meisterschaften, Olympia, das ist ja, und dieses, ja, das ist weltweit, da kommen alle Länder zusammen, und das hat einen größeren Mehrwert für mich als so Klassikerrennen, so wie zum Beispiel so UTMB oder Siazinal, die auch interessant sind. Aber ich finde diese Events, also Meisterschaften, für mich deutlich ja, interessant, aber fällt mir nicht so den richtigen Wort an jetzt.
Ja, wobei man ja jetzt als Leistungssportler, und so würde ich dich jetzt einfach mal bezeichnen, als auch Elite-Trailrunner, natürlich auch sagen könnte, also jetzt zum Beispiel aus Sponsorensicht oder so, ist es vielleicht interessanter. Ich laufe eben bei besagten UTMB oder bei anderen großen Rennen, da ist die sportliche Konkurrenz auch immens und vielleicht die mediale Aufmerksamkeit sogar noch ein bisschen größer als jetzt bei einer Trailrunning-Europameisterschaft in Slowenien. Wie ist da deine Position?
Ja, aber das ist genau der Punkt, weißt du, beim großen Rennen, dann, das geht nicht nur um die Leistung, es geht auch ums Marketing. Wir sehen das auch beim UTMB, also diese große, also die Community, die darum kommt, und ja, es gibt nicht nur, und da starten, also jeder kann beim UTMB starten. Also jeder, der genug Stones und genug Geld wahrscheinlich hat, ist auch ein Thema. Aber bei den europäischen oder Weltmeisterschaften kann nicht jeder kaufen, dann muss starten, dann muss man sich qualifizieren. Und da sind wirklich theoretisch die Besten von den Besten, weil sie sich qualifiziert haben. Und es geht hauptsächlich um die Leistung. Also das geht nur um Sport. Und es ist egal, ob man schwarz oder weiß ist oder für welchen Sponsoren startet. Das geht wirklich, okay, wir wollen schauen, was die Leute können und dass sie an ihre Grenzen kommen.
Du sagst, da starten dann die Besten der Besten von allen Nationen. Ja, ist das so? Weil ich sag mal, du hast ja auch eine gewisse Vorgeschichte mit dem Nationaltrikot, ja? Du wurdest ja auch mal nicht nominiert. Ich glaube, aus deiner Sicht kann man sagen, vielleicht auch zu Unrecht nicht nominiert. Dann wurdest du nominiert letztes Jahr für die WM. Da musstest du dann, hast du auch schon erzählt, den Start leider absagen aufgrund einer Blinddarm-OP. Also die Frage, wie optimistisch bist du, dass dieses Mal der Nominierungsprozess des DLV, sage ich mal, nachvollziehbar und auch transparent ablaufen wird?
Also zurück zu deiner ersten Frage, ob da nur die Besten von den Nationen starten. Ja, da hast du auch recht, im Training, das stimmt nicht immer. Wahrscheinlich auch bei den europäischen, bei der EM dieses Jahr. Ich glaube, manche werden auch nicht starten, weil die haben einen Fokus für andere große Rennen. Aber für mich, das soll das Ziel sein, eigentlich, so, wenn man guckt, so, für andere Sportarten, so, wie Fußball, das ist immer klar, oder Handball, oder, ja, ja, Schwimmen allgemein, dann ist das Fokus für diese Wettkämpfe. Und jetzt, zu deinen zweiten Fragen, das mit dem DLV, da habe ich, keine Ahnung, keinen Einfluss. Also die müssen selber bestimmen und letztendlich Maike, die wir schon erwähnt haben, ich glaube, die wird nicht allein auch alles bestimmen. Es geht auch wahrscheinlich um Geld und wie viel Medaillenchancen gibt es auch bei der EM. Und selbst wenn es bei mir richtig gut läuft, also es gibt, ich bin nicht von Top-Eliten in Europa, das heißt, ich habe auch wenige Chancen, eine Medaille zu gewinnen. Außer ich mache, ich weiß nicht, das Rennen meines Lebens, ich habe vielleicht ein bisschen Glück und das kann passieren. Also das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Also Athleten, die Medaille gewonnen haben, die keine auf dem Schirm hatten. Ne?
Würdest du dir denn einen, sage ich mal, objektiveren oder einen nachvollziehbaren Nominierungsprozess wünschen? Denn wir haben jetzt ja beispielsweise den Petit Ballon als Sichtungsrennen. Es ist ja aber nicht gesagt, dass dann die drei besten deutschen Männer und die drei besten deutschen Frauen, die da reinlaufen, dass die dann auch nominiert sind, sondern es gibt noch ganz viele weiche Faktoren, auch sowas wie Trainingsleistung, auch sowas wie die Leistung aus letztem Jahr. Also man kann das gar nicht so ganz genau nachvollziehen. Und letztendlich wird die Entscheidung dann, wie man so schön sagt, am grünen Tisch getroffen, so ein bisschen hinter verschlossener Tür. Und manchmal steht man dann so da und fragt sich, ja, warum ist denn jetzt Person XY nicht nominiert, aber dafür Person Z? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema, auch im Trailrunning, also im Gegenteil zum Straßenlauf, wo man einfach eine Zeit definieren kann, aber beim Trailrunning vielleicht könnte man sagen, okay, wenn die Läufer, ich nehme beispielsweise die Männer, über was weiß ich, 880 ETRA-Punkten laufen am Wochenende, dann sollen die nominiert werden. Ich weiß, dass ich nehme Frankreich ein Beispiel, weil die sind auch also sehr erfolgreich im Trailrunning und ich kenne das als Franzose auch. Zum Beispiel, die nehmen immer die französischen Meisterschaften als Quali-Rennen und das ist Qualifikationsrennen, das ist kein Sichtungsrennen, das ist Qualifikation. Das heißt, je nach, also dieses Jahr, ich glaube, das wird nur der Erste qualifiziert und das ist das gleiche Problem. Weißt du, die haben noch drei Plätze, ob der Zweite, Dritte, Vierte genommen werden, das wissen die nicht im Voraus. Und dann gucken sie sich an die Abstände zwischen Erste, Zweite. Und dann, ja, ich kann das verstehen, das wird auch wahrscheinlich dasselbe sein. Jetzt am Wochenende beim Petit Ballon, es geht nicht nur darum, okay, wer gewinnt, das geht auch, okay, wer hinter dem Sieger ist, wie weit ist der dahinter? Weil wenn es 15 Minuten Abstand gibt, dann denkt man, oh, das ist schon große Abstand und dann kommt man wahrscheinlich eher im hinteren Feld bei der EM. Und ja, aber es ist ein schwieriges Thema. Also.
Ist super schwieriges Thema. Ich finde halt, aber jetzt für mich als Beobachter und auch als Journalist und als Fan auch, möchte ich halt, dass Sport so nach nachvollziehbaren Regeln funktioniert und ich möchte auch, dass diese Regeln dann fair angewendet werden, sage ich mal. So dass es jeder dann auch versteht. Natürlich auch vor allem ihr Athleten und Athletinnen sollen das natürlich auch verstehen. Und da finde ich, sind diese Regeln, ich habe mir die Nominierungsrichtlinien ja auch angeschaut, es ist echt komplex und doch sehr viel Auslegungssache. Es ist viel Interpretation, wie man dann da einen Athleten bewertet oder nicht. Das Und ich finde, da ist noch definitiv so ein bisschen Luft nach oben, nennen wir es mal so.
Ja, das stimmt. Aber das wird auch besser über die Jahre. Also ich habe mich auch vor 2 Jahren richtig beschwert, dass ich nicht nominiert würde, weil ich dachte, okay, ich war nie so schlecht und ich hatte auch von anderen Wettkämpfen gezeigt, okay, ich kann beweisen, dass ich vorne laufen kann. Und ja, ich glaube, die haben, also die nehmen die Kritik an. Also die haben sich auch letztes Jahr für die Nominierungsrichtlinie für die WM auch verbessert, jetzt auch für die EM. Das wird immer konkreter. Es gibt immer ein bisschen Spielraum, das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch wichtig für die, um zu wissen, okay, das können die nicht einfach festhalten, oder?
Mhm. Und ich sag mal so, eine Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft, die kann ja auch einen Effekt haben. Und ich wage jetzt mal eine These, Pierre, dass die Nicht-Nominierung für die Europameisterschaft 2024, die dich so ein bisschen geärgert hat, ja, ich habe das Gefühl, das hat doch deiner Karriere nochmal einen ganz schönen Schub gegeben, weil das Folgejahr, nämlich 2025, letztes Jahr, hast du mal so richtig einen rausgehauen. Ja, also du bist deutscher Meister geworden, du hast das Double geschafft, also den Zugspitz Ultra Trail zum 2. Mal gelaufen in einer fast identischen Zeit, in einer Wahnsinnszeit auch. Und wärst dir auch dann noch zur WM gefahren sozusagen, warst in Topform, da hättest du sicherlich auch noch eine gute Leistung gezeigt. Also würdest du mir zustimmen, dass es so ein Vorher und Nachher gab, dass irgendwie 2024 dich nochmal vielleicht so extra motiviert hat, es doch allen nochmal zu zeigen?
Ja und nein. Also das haben mir auch einige gesagt. Ich glaube, der Hannes Nemmerger hat ja auch mir gesagt, dass ich, das war gut, dass ich doch nicht bei der EM nominiert würde, weil ich habe gesagt, dass ich beim Zut richtig stark war und ich weiß nicht, ich denke, vielleicht war es auch Schicksal einfach. Also wie letztes Jahr bei der WM, ich denke, ich könnte nicht starten wegen der Blinddarm-OP, vielleicht ist es auch Schicksal, ich weiß nicht, es ist wie diese Barclay-Geschichte, die Barclay-Marathon, dass Leute sagen, der, wie heißt der Mann nochmal?
Lazarus Lake?
Ja, genau, der lässt die Leute ein bisschen warten, bis sie bereit sind zum Starten und vielleicht, keine Ahnung, sind in irgendwelche, weiß ich, kein Gott, oder was weiß ich, nee, ich bin noch nicht bereit zu starten und ich brauche noch ein paar Jahre. Ja, aber klar, das hat mich auch motiviert. Also das war meine Motivation von Anfang an. Okay, ich will einer der besten Deutschen sein. Und letztes Jahr war mein Fokus, eigentlich wollte ich nicht den Zut laufen. Ich wollte den Mozart laufen, aber es gab auch wieder eine Diskussion mit dem DLV, dass wenn ich den Mozart laufe, dann geht es nicht als Sichtungsrennen und so weiter, diese Geschichte. Und ja, ich hatte auch so also interpretiert, ja, viele Schreiser den Mozart, also wenn ich beim Mozart laufe, dann und eine gute Leistung bringe, dann werde ich auch nominiert, aber die meinte, nee, das geht nicht, das Sichtungsrennen, der Mozart ist nicht so gut besetzt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich auch meine Pläne geändert. Vielleicht war auch gut so. Also das hat sich auch bewiesen, dass es gut gelaufen ist. Und zurück auch zu EM von 24, als ich nicht nominiert würde, wollte ich trotzdem in eine See starten, weil das war im Rahmen von Maxi Race, also das ist Rennen an See und es gab einen 90 Kilometer um den Lac d'Annecy, wo auch viele, also das ist auch ein sehr gut besetztes Rennen, ich glaube Mathieu Blanchard damals hat gewonnen und da wollte ich starten, aber ich bin die Woche davor auch wieder krank geworden, wieder, also ich hatte Mandelentzündung.
Ja.
Genau. Und dann das habe ich abgesagt und dann bin ich den Zug gelaufen. Ja. Letztendlich hat man auch Pläne. Also ich habe auch meine Pläne für dieses Jahr gemacht, aber vielleicht werde ich den auch ändern. Ich habe gesagt, dass ich dieses Jahr den Zug laufen werde. Die letzten Jahre habe ich nicht den Zug geplant und bin ich dort den Zug gelaufen. Vielleicht ist es ja wieder ich nicht den Zug laufen, ich weiß es nicht.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du aufgrund deiner Sprachkenntnisse im Deutschen ungern über zu tiefe psychologische und philosophische Themen sprechen möchtest. Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen, glaubst du denn an Zufall oder glaubst du, dass das Leben so eine Aneinanderreihung an Zufällen ist? Oder glaubst du schon daran, dass alles am Ende ein bisschen vorherbestimmt ist und vielleicht auch am Ende so ein bisschen Sinn ergibt, dass es einen roten Faden gibt im Leben?
Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Im Nachhinein, also ich glaube, es gibt Sachen, die man in seinem Leben bestimmen kann. Und es gibt manchmal Events, wo man wählen kann, okay, gehe ich nach rechts oder also ich habe eine Option, ich gehe nach rechts oder nach links. Und es gibt auch Sachen, die man nicht bestimmen kann oder wo da man keine Option hat. Zum Beispiel, jetzt war für die EM 24 wurde nicht nominiert. Das lag nicht nur an mich, das lag an von der Entscheidung von DLV. Aber was ich bestimmen kann, ist danach, was ich machen werde. Und ich bereue nicht meine Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe. Ich weiß, ich habe manchmal Fehler gemacht. Aber ich denke, das hat mich auch zugeführt zu die Person, die ich jetzt bin. Also zum Beispiel, dass ich nach Deutschland gezogen bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach Deutschland in Deutschland leben werde. Damals war mein Deutsch super schlecht. Ich konnte kaum Deutsch. Ich hatte kaum Freunde. Und mittlerweile habe ich, ich wohne hier seit 10 Jahren. Ich habe meine Frau kennengelernt. Ich arbeite in Deutschland, bin ich deutscher Meister geworden. Und all diese Sachen wären nicht passiert, wenn ich gedacht habe, okay, ich mache diesen Move. Damals dachte ich, boah, das ist schwierig. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Und jetzt denke ich, ja, das ist doch richtig. Und deswegen bereue ich das nicht.
Okay, das heißt, du glaubst nicht daran, dass dein Weg jetzt schon zu 100% sozusagen feststeht und vorgeplant ist, sondern dass du durch eigene Entscheidung dein Schicksal auch mit in die eigene Hand nehmen kannst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, mhm. Ja. So hätte ich das auch schneller und einfacher beantworten können.
Ja, super. Hey, jetzt sind wir aber schon richtig tief im Thema drin. Wir haben jetzt schon über die Europameisterschaft gesprochen, aber ich würde dich ja voll gern auch noch ein bisschen näher kennenlernen oder dich noch ein bisschen auch unserem Publikum vorstellen, etwas über deine Herkunft vielleicht erfahren. Erzähl doch mal, Pia, so ein bisschen, wo bist du geboren, wie bist du aufgewachsen, wie war deine Kindheit?
Ja. Also ich bin Pierre Manuel nochmal von Anfang an, aber alle nennen mich Pierre hier, das ist einfacher. Wobei in Frankreich meine Freunde nennen mich PE, also PE, mhm, von den ersten Buchstaben. Genau, ich bin in Angers geboren. Angers liegt an der Loire. Das, wenn ihr die Medien anguckt über Frankreich, die letzten Wochen gab da Hochwasser. Ja, da wohnen genau meine Eltern. Die hatten auch Hochwasser. So hoch wie noch nie in den letzten 30 Jahren. Aber gut, gab kein Drama. Genau, also ich bin da hochgewachsen. Ich habe 3 Geschwister, 2 Schwestern, ein Bruder. Ich bin der Jüngste von der Familie. Mit 20 bin ich nach Straßburg gezogen für mein Studium. Ich habe Chemie studiert, organische Chemie, dann nach Stuttgart für einen Doppelmaster. Wie gesagt, das war meine Move nach Deutschland und seitdem bin ich in Deutschland geblieben. Also erstmal Heidelberg, dann Karlsruhe, dann zurück nach Heidelberg, weil es so schön ist. Und ja, was kann ich dir noch mehr erzählen? Ich habe mit Fußball angefangen. Fußball mit meinem Bruder, das war immer so, ja, bis ich 13, 14 Jahre alt war. Dann mein Bruder war ein bisschen, ja, der ist 2 Jahre älter als ich, dann haben wir viel Zeit zusammen verbracht. Sehr enge Beziehung auch. Und ein bisschen mein Idol damals, ja, weil er auch mit Crosslauf angefangen hat. Der war auch sehr erfolgreich. Dann deswegen bin ich auch zur Leichtathletik gekommen. Und auch Fußball, das hat mich auch, ja, mit 13, 14 ein bisschen genervt und ich hatte keine Lust mehr. Und genau.
Du hast in einem Interview, das ich gelesen habe, auch schon mal von deinem Bruder erzählt und hast da gesagt, dass ihr auch viel so Sport zusammen im Fernsehen geschaut habt und da mitgefiebert habt. Würdest du sagen, dass dadurch eine gewisse Kompetitivität und eine Lust auch daran, sich körperlich und sportlich zu messen, entstanden ist, also durch so eine liebevolle, brüderliche Rivalität, sage ich mal, ja. Glaubst du, dass dein Bruder dich auch so ein bisschen mit zu dem gemacht hat, der du heute bist, sportlich?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hast du auch gut beschrieben. Auch vor allem mein Bruder, der ist noch mehr ehrgeizig als ich, mehr oder hat noch mehr Wettkampfgeist. Der mag nicht verlieren. Also das war auch in so Kindheit immer so ein Problem, wenn man Gesellschaftsspieler gespielt hat oder irgendwas. Der hat alles gemacht, so damit er gewinnen kann. Hat sich an die Regeln gehalten, aber wenn er verloren hat, dann war er super schlecht drauf. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, auch mit Fußball. Meine Eltern, wir haben einen großen Garten eigentlich und ja, wir waren zu zweit einfach am Abend so stundenlang beim Kicken so und ich glaube, der war froh, dass er einen kleinen Bruder hatte, der als Torwart spielen könnte und dann könnte er richtig so seine Energie verbringen. Ja, aber auch heutzutage, also wir reden, der läuft noch viel, der ist auch ein guter Läufer, also läuft 2,27 auf Marathon. Der wird beim Zut laufen, der hat sich angemeldet für die 100 Kilometer, das wird sein erster 100 Kilometer Rennen. Da hat er eher Angst, weil der denkt, oh, ich hoffe, ich werde nicht, der wird nicht so eine Stunde nach mir kommen. Ich habe gesagt, ja, sehr wahrscheinlich, je nachdem, wie gut du bist. Ja, genau. Also es gibt immer noch diese Rivalität, ein bisschen weniger als vorher.
Okay, aber ihr werdet den Zut nicht gemeinsam laufen?
Außer der will mit mir vorne laufen.
Weil ich glaube, den Paris-Marathon wollt ihr mal zusammengelaufen, oder?
Genau, ja, ja. Wir sind zusammen gestartet, das war 2018. Da war er auch super positiv überrascht von mir, weil das lief super gut bei mir. Ich bin keine krasse Zeit gelaufen, aber damals ohne sehr gute Vorbereitung. Ich bin 2 Stunden 34 gelaufen und er ist...
Schon eine sehr gute Zeit, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber ich würde gerne jetzt unter...
Also für einen Ultra-Trail-Läufer ist das eine sehr gute Zeit.
Ja, okay. Und in Paris, die Strecke von Paris ist auch nicht so super schnell. Mhm.
Ja, stark. Also dein Bruder, auch kein langsamer Läufer, auf jeden Fall. Hattest du eigentlich Deutsch als Fremdsprache in der Schule? Weil du sprichst echt ziemlich gutes Deutsch, würde ich sagen.
Ja, ja, aber ich hatte Englisch erstmal, wie alle Franzosen, und dann als zweite Sprache, davon wählen zwischen Spanien und Spanisch und Deutsch, habe ich Deutsch gewählt. Aber die Sprachen waren meine Schwäche. Also ich habe das nachgelassen. Ich habe so in Frankreich kann man wählen, so sein Abitur, so zwischen Wirtschaft, Literatur oder Wissenschaft, dann hatte ich so ein wissenschaftliches Abitur, das heißt eher Fokus auf Mathematik, Physik und Chemie und Biologie und das war meine Stärke, aber den Rest so auch selbst Französisch, das mochte ich nicht. Und, ja, aber meine Frau, die ist auch, die hat mir sehr gut geholfen, also die hat mich immer korrigiert, dass wenn wir zusammengekommen sind, die hat sich Zeit für mich genommen, gesagt, nee, das muss man so sagen oder so. Heutzutage auch, sie sagt mir, wenn ich Fehler mache, und die meisten Leute machen das nicht. Und das ist ein Problem, weil man bleibt mit seinen Fehlern und redet weiter und kann man sich nicht verbessern. Und gleichzeitig, als ich nach Deutschland gekommen bin, das war klar für mich, ich will mich integrieren. Also ich will nicht als Ausländer kommen und dann, dass alle mit mir Englisch reden. Ich habe es auch immer gesagt, nee, ich will auf Deutsch reden. Und das war wichtig für mich. Und ja, seitdem habe ich auch die Nationalität.
Ja, ich würde sagen, du kannst dich als gut integriert jetzt zeigen.
Ja.
Ja, ich war mal als Schüler in Frankreich auf einem Schüleraustausch, aber da fangen wir jetzt nicht von an. Das ist nach wie vor ein traumatisches Erlebnis, weil ich so schlecht Französisch spreche. Es gibt ein Foto von dir. Du hast ja schon erzählt, du hast jetzt beide Staatsbürgerschaften. Und es gibt ein tolles Foto von dir, wo du die Ziellinie des Zuts letztes Jahr überquerst. Und in der einen Hand hältst du ein Croissant und in der anderen Hand eine Flasche Bier. Und ich vermute, damit wolltest du so ein bisschen die französische und die deutsche Seite sozusagen beide zeigen, oder?
Ganz genau, ja. Diese Gedanke kam mir während dem Wettkampf, also während dem Tod irgendwann, hatte ich, ja, wenn man auch 11 Stunden lang, dann hat man auch viel Zeit nachzudenken. Und dachte, okay, das war irgendwann klar, okay, also außer ich werde umknicken oder was Blödes passiert, aber ich hatte genug Vorsprung, dann das war relativ klar, also ist nie klar, aber sieht gut aus für einen Sieg. Und dachte, okay, wie kann ich das feiern, wie kann ich was kann ich Schönes machen? Und dann mein Support, der Adrian Koch, den kennst du auch, der ist.
Ja, klar.
Ja, genau.
Ja. Und auch der Langstreckenlauch.
Genau, ja. Und Daniel Oehr, die haben mich gecrewt und irgendwann habe ich denen gesagt, ja, bring mal am Ziel ein Bier und ein Croissant. Ja, und um ja meine Herkunft zu zeigen und also meine beide Seiten zu zeigen, sozusagen.
Worauf hast du dich dann mehr gefreut auf den letzten Kilometern? Auf den Biss in den Croissant oder auf den Schluck Bier?
Beide waren nicht angenehm eigentlich. Also das Croissant war auch ein bisschen trocken oder ich hatte nicht genug Speicher in meinem Mund oder so. Du kennst das nach dem Ultra, du kannst nicht so richtig kauen, das war schwierig. Und das Bier war lauwarm auch und ich hatte, weil das war noch relativ früh an dem Tag, aber das war diese heiße Tage und auch die Nacht war richtig warm und ich mag nicht, wenn es warm ist. Und ich wollte einfach ein kaltes Bier oder kaltes Getränk. Und ja, ich glaube, ich habe nur 2-3 Stücke getrunken, die Hälfte vom Croissant gegessen und gesagt, wollt ihr das essen?
Okay, ich hoffe, deine Support-Crew hört diesen Podcast und schreibt mit, dass sie beim nächsten Zieleinlauf ein kaltes Bier bitte für dich bereithalten.
Ja.
Genau, du hast deine Frau schon erwähnt. Die ist Deutsche, sie heißt Sophie. Und sie ist selbst ja auch super starke Trailläuferin, habe ich gesehen. Ne? Sie ist einige Mittelgebirgsrennen letztes Jahr gelaufen, hat die auch gewonnen. Pfalz Trail beispielsweise, Heidelberg Trail hat sie gewonnen, also echt stark. Und ich habe herausgefunden in der Recherche, dass Sophie einen eigenen Podcast hatte von 2019 bis 2022. Sie ist eigentlich eine Podcast-Kollegin von uns hier. Den kann man sich auch nach wie vor anhören. Der heißt Runners. Und da warst du, Pierre, am 2. September 2019 zu Gast. Da habe ich natürlich reingehört. Ich bin neugierig, ja. Und wenn ich das richtig gehört habe, kanntet ihr euch da auch schon? So ein bisschen vom Laufen auch. Ihr seid doch mal gemeinsame Wettkämpfe gelaufen. Aber ihr wart da noch kein Paar, oder?
Doch. Wann war das Jahr noch?
Im September 2019.
Doch. Wir sind
seit
2018 zusammen.
Ah ja, okay. Ja.
Weil ich vielleicht hast du bemerkt, dass mein Deutsch nicht so gut war damals, oder?
Ihr habt das auch auf Englisch dann gemacht. Also, nee, Quatsch, ihr habt auf Englisch angefangen und dann seid ihr ins Französische gewechselt.
Ah ja. Ich hatte das ja immer so gemacht, weil die wollte immer so Leute von verschiedenen Ländern nehmen, so Franzosen, die kann viele Sprachen. Also meine Frau, die ist gebürtige Belgierin eigentlich, aber in der Nähe von Aachen groß geworden, Aachen-Köln. Und genau, sie kann Deutsch, Französisch, Niederländer, was ist normal?
Holländisch.
Holländisch, genau. Und
Englisch.
Und Englisch, ganz klar. Und deswegen, sie wollte immer so die Leute interviewen, aber die braucht so Englisch als Intro, für die allgemeine Intro, dass sie alle jetzt verstehen.
Ja, ja, weil ich bin hier der Boulevard-Geschichten-Mensch von Alles Laufbar natürlich. Und ich habe jetzt gedacht, ich habe da eure Kennlerngeschichte so ein bisschen entdeckt. Ja, und ich hätte jetzt gerne gewusst, wie es dann weiterging nach dem Podcast. Aber wenn ihr da schon ein Paar gewesen seid, ja, dann, wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr habt euch bei den Bergziegen in Heidelberg kennengelernt, oder?
Nee, früher. Wir haben uns bei der Bahnstadtlauf in Heidelberg. Also es gab einen Bahnstadtlauf, gibt es immer noch eigentlich. Und wir haben uns da, also was heißt kennengelernt? Also ich bin die 10 Kilometer gelaufen, bin ich Dritter geworden damals und Sophie ist die 5 Kilometer gelaufen, sie hat gewonnen. Und ich hatte die gesehen, weißt du, aber ich ich habe mir nicht zugetraut, mit ihr zu reden. Und dann habe ich mir die Ergebnisseliste angeguckt. Ah ja, das war die. Und dann, es war einfach, weißt du, so viel Krummeling. Dann auf Facebook hat geschrieben, okay, willst du mit mir ein Bier trinken gehen? Und ja, so fing das an.
Okay, schön. Ja, und mittlerweile seid ihr verheiratet und ihr habt zwei Kinder und betreibt den Sport ja doch beide auf einem hohen Niveau. Wie geht das alles zusammen? Jetzt typische Frage, ganz klassische Frage, die kriegst du wahrscheinlich häufig, aber es dürfte ja wahrscheinlich doch weniger Zeit zur Verfügung stehen als vorher. Ne? Aber eure Leistungen werden irgendwie besser. Wie funktioniert das?
Ja, man muss sehr gut organisiert sein. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich beide unsere Stärke. Du kennst das auch als Eltern, oder? Wahrscheinlich, wenn man nicht organisiert ist, das funktioniert auch nicht. Aber ja, jede Woche zum Beispiel am Sonntag oder ja, meistens am Sonntag, wir haben so einen Wochenplan. Sagen wir, okay, wer holt die Kinder ab? Wer bringt die Kinder ab? Wann willst du trainieren? Was trainierst du? Wann, wie, wo, was? Wir versuchen auch, das alles fair zu halten. Also meine Frau, die ist eher, sie will alles, also Sophie will alles, dass es 50-50 ist, auch von den Aufgaben ist. So, ich bin jemand da auch, ich bringe die Kinder meistens zum Kindergarten, sie holt die Kinder beim Kindergarten. Und auch alles so kochen und so, das machen wir eine Woche, eine Person kocht, die andere Woche, in der Zeit diese Woche, die andere Person putzt. Und bringen die Kinder ins Bett und jede Woche wechseln wir so. Es klingt sehr streng, aber ist es auch nicht. Es ist nur für uns, dass es läuft. Ich meine, ja, sonst können wir auch nicht so viel trainieren.
Ja, ich meine, das eine ist ja, sich Zeit fürs Training halt freizuschaufeln. Das andere ist natürlich die Regeneration. Die ist natürlich für Leistungssportler auch extrem wichtig. Ja, also das Training hört ja dann nicht auf, wenn man nach Hause kommt und die Schuhe auszieht, sondern eigentlich müsste man ja dann erstmal ordentlich essen, sich ausruhen, regenerieren, schlafen, was auch immer. Und das ist dann schwierig, wenn Kinder auch im Haushalt sind, die dann spielen wollen.
Ja, das ist das Schwierigste. Ja, da hast du recht. Da wollte ich auch einen Post machen. So, das, also wenn man Kinder hat, das geht nicht nur darum zu trainieren, das geht darum, dass man sich regenerieren kann. Also wie oft komme ich zum Training zurück, komplett erschöpft, da hat man, ist man Intervalle gelaufen, du denkst, oh, ich würde mich gerne auf dem Sofa hinlegen und einfach meine Ruhe genießen. Nee, Papa, komm mal, wir gehen spielen, dies und das und kann man Windel wechseln oder was weiß ich und ja, aber da, das haben wir auch gelernt, also in den letzten Jahren, okay, wir müssen nicht nur die Laufzeit oder Trainingszeit einplanen, aber auch danach, das heißt, die andere Person, die um sich die Kinder kümmert, dann lässt die Zeit für den anderen zu duschen, kurz einen Check zu nehmen, kurze Pause und dann machen wir weiter unser Leben als Familie.
Okay. Ich habe auf deinem ITRA-Profil gesehen, dass du da dein erstes richtiges Trailrennen 2015 gelaufen bist und der Name dieses Trailrenns, der ist, würde ich sagen, legendär. Trail du Wurzel. Oder Trail du Wurzel, ich weiß nicht, wie man es auf Französisch spricht.
Ja, das ist in Elsass.
Super, also. Super Name für ein Trailrennen auf jeden Fall. Mhm. Quasi auf Deutsch der Wurzeltrail.
Ja.
Aber irgendwie, der Name steht ja vielleicht auch für etwas. Ne? Du lebst in Heidelberg, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Du bist da auch in der Trail-Community fest verankert bei den Bergziegen. Das heißt, du trainierst viele Mittelgebirge und würdest du sagen, dass nämlich so Wald- und Wurzeltrails, so bewaldete Hügellandschaften so dein bevorzugtes Terrain sind?
Ja, schon. Also ein sehr guter französischer Trailläufer, den Nicolas Martin kennst du wahrscheinlich auch, der war mehrmals FISC-Weltmeister. Sagt, dass Läufer oder ein Trailläufer ist der Trailläufer, wo er trainiert. Oder wie kann man das besser beschreiben? Also dein Trainingsgelände definiert dich als Trailläufer. Und ja, also ich komme von Mittelgebirge oder was heißt niedriger Mittelgebirge, weil hier im Odenwald, der höchste Punkt, der Königstuhl, der ist bei 500, knapp 600 Höhenmeter. Das heißt, ich kann auch nicht so viel Höhenmeter auf ein Stück laufen, muss man viel hoch und runter. Und das mag ich auch. Ich mag also, das ist auch meine Schwäche, wenn ich in den Alpen trainiere und dann muss man auf einmal über 1000 Höhenmeter hochlaufen und dass es sehr steil ist, also über 25-30%, dann wird es schwierig für mich, weil dann nutzt man auch andere Muskeln, also eher die hintere Kette und so.
Wie oft hast du denn Sehnsucht nach den ganz hohen Bergen?
Nicht so oft eigentlich. Also die ganz großen Bergen, also die Alpen, finde ich die sehr beeindruckend. Fast so, ich bin in Angers groß geworden, da ist kein Berg. Also bis ich 20 Jahre alt war, habe ich keinen Berg gesehen. So, mit meinen Eltern, wir haben eher Urlaub in der Bretagne gemacht oder am Atlantikküste, so eher am Meer, aber nie in den Bergen. Ich bin nie Ski gefahren in meinem Leben. Und ja, also dieser Alpinismus ist für mich, also ich auch schwer zu verstehen immer noch. So, das ist, wenn ich die Berge sehe, so am Eiger zum Beispiel, das ist so diese Wände, wo ich denke, wie kann man da hochklettern? Das ist so spitzig, das ist zu hoch, das sieht gefährlich aus. Ja, ich finde es schon interessant, aber sehr beeindrucksvoll. Also ja, ich mag lieber so die Mittelgebirge, also Vogesen zum Beispiel. Ich mag die so Petit Ballon, das ist mein Lieblingsort. So, das ist so, das ist erreichbar, also ist nicht so hoch, dann kann man so weit gucken. Das ist auch da wächst auch Gras oben, sind nicht so viele Steine. Ich mag lieber den Wald und ja, den Wurzel, wie du gesagt hast, als so diese ganze Steine.
Wie oft bist du denn schon die berühmte Himmelsleiter bei Heidelberg rauf und runter gelaufen? Muss man da ein Denkmal dir setzen vielleicht? Pierre Emmanuel ist diese Treppe schon 1000 Mal rauf und runter?
Nee, gar nicht. Also ich laufe die gar nicht so oft eigentlich. Also ich mag die nicht unbedingt. In der Bergsteigergruppe, es gibt viele Verrückten, also die dort ein Everesting gemacht haben oder noch mehr Höhenmeter gemacht haben. Zum Beispiel der Paul, wie heißt der?
Paul
genau,
Goll.
Ja, den kennst du wahrscheinlich, der ist auch oft in Garmisch. Ja, und ja, nee, die Himmelsleiter sind nicht meine Lieblinge. Ich hatte mal das Segment dort, aber der Julius Ott hat das mir geklaut, dann muss ich dort wieder laufen.
Okay, wir haben ja schon ein bisschen über den Zut auch gesprochen. Ich würde da auch nochmal gerne doch nochmal zurückkommen, weil du bist jetzt 2 Jahre hintereinander gestartet, beide Male, wie gesagt, mit einer fast identischen Leistung, auch überzeugend gewonnen. Jetzt hast du angekündigt, dass du gerne den Hattrick versuchen wollen würdest, ja, also den Titel auch verteidigen. Glaubst du, das wird dieses Jahr schwerer als sonst? Der Zut ist jetzt ja auch Teil der UTMB World Series.
Ja, es wird wahrscheinlich auch schwerer sein, wenn man sich die Statistik anguckt. So oder so, weil so, ich habe mir diese Ziel vorgenommen, vor der Zut, als bei UTMB angekündigt würde. Also ich habe gedacht, nachdem ich den Doppel gemacht habe, das wäre vielleicht schön da, 3 Jahre hintereinander. Also ich will irgendwie, ja, das wäre ein bisschen Geschichte. Weißt du, wenn man das schafft, dann das ist schon beeindruckend.
Willst du das Scott Jurek des Zugspitz Ultra Trails?
Ja, vielleicht, ja.
Sieben.
Nein. Wäre zu viel. Ich glaube, wenn ich 3-mal schaffe, dann mache ich erstmal Pause. Muss man erstmal machen. Aber ja, ich habe mir die Startliste, es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe mir die Startliste angeguckt, so, und der andere Reiter ist angemeldet. Und ich habe heute Morgen einen Post von dem gesehen, mit seinem Race-Kalender, wo der Zugspitze nicht draufsteht, sondern der Lavaredo. Und ja, das ist auch schon wieder diese Geschichte so mit Elite-Läufer und UTMB-Rennen. Man meldet sich an, aber ob man da startet, das weiß man nicht. Aber es geht.
Wobei bei Andreas weiß man nie, der raced eigentlich jedes Wochenende.
Ja, genau, ja.
Ein Doppelstart ist nicht ausgeschlossen.
Ja, das stimmt. Und es gibt auch genügend andere starke Läufer.
Aber würdest du dich denn über die starke Konkurrenz dann freuen oder bist du noch manchmal so, uff, muss der jetzt auch noch laufen? So, oder spornt dich das an?
Nee, ich freue mich schon. Auch jetzt am Wochenende beim Petit Ballon ist starke Konkurrenz angesagt. Also alle Starter von Trail, WM, von deutschen Team sind dabei. Und das finde ich gut. Also das finde ich gut. Ich bin nicht hier jemand, der sich so die Wettkämpfe aussucht, so irgendwelche, zum Beispiel bei Zutkanung, es gibt 10 Distanzen, dass man sich die Distanz aussucht, wo am wenigsten Konkurrenz gibt. Nee, also das ist gut so. Klar, also ich denke ja, woanders in meinem Kopf denke ich, oh nee, das wird doch schwierig jetzt.
Ja, aber es holt schon das Beste dann auch aus dir raus, Konkurrenzkampf. Ja. Wie viel Potenzial siehst du denn beim Zut zum Beispiel noch, deine Zeit zu verbessern? Oder geht es gar nicht um Zeit, also geht es um Platzierung am Ende?
Ja, das geht, also jetzt geht es eh um Zeit, weil Platzierung habe ich zweimal Erster gemacht. Ich kann nur schlechter machen. Aber die Zeit, dass die Zeit besser wird, es kann ich minimal optimieren, denke ich. So normal unter 11 Stunden laufen, wahrscheinlich 10, 5.
An welchen Stellen siehst du da noch?
Ja, zwischen Mittenwald und Laubhütte. Die letzten Jahre, das ist auch für mich am Ende der Nacht und die letzten Jahre wüsste ich auch ab Mittenwald, so zum Beispiel vor 2 Jahren hatte ich 40 Minuten Vorsprung, letztes Jahr hatte ich auch 1 Stunde Vorsprung und dann, ich kann mich erinnern, dieses Jahr vor allem so nah an diesem See da, nah Mittenwald, ja okay, jetzt kannst du genießen, also du musst dich nicht einfach komplett zerstören, also erstmal, weil der Johannes, selbst wenn er, ich weiß nicht, ich habe da kurz gerechnet, ich weiß nicht, der muss mindestens 5 Minuten pro Kilometer mehr schneller laufen oder ich weiß nicht, so 6 ist vielleicht Quatsch, aber der muss deutlich schneller laufen und ich muss deutlich langsamer laufen oder dass mir was passiert, dass ich dachte, okay, mach einfach safe, mach easy, du musst nur bis zum Ziel laufen. Ja, und da, wenn man Konkurrent hätte, wenn zum Beispiel der andere als Reiter dabei wäre, dann ist es anders. Dann kommt man noch mehr an seine Grenzen und denkt man nicht, okay, ich habe Zeit nach hinten, aber ich muss eher nach vorne gucken.
Du bist jetzt ja jemand, der Rennen gerne mehrfach läuft. Also nicht nur beim Zut, sondern du hast ja auch gesagt, Petit Ballon läufst ja fast jedes Jahr. Das ist ja fast schon eine Tradition, habe ich das Gefühl, bei dir.
Genau.
Hat das halt so pragmatische Gründe, sag ich mal, logistische Gründe, ist es vielleicht gut erreichbar oder hast du auch eine innere Verbindung zu bestimmten Orten und zu bestimmten Rennen, zu Landschaften?
Zum einen ja die innere Verbindung, also Petit Ballon mag ich, wie ich gesagt habe, also ich mag auch, das ist ein bisschen so wie ein Jahresausflug, so bin ich oft in den Vogesen und zum anderen auch logistisch und auch familiär. Also es gibt auch Zeitpunkte, wo wir keinen Urlaub nehmen können oder dass es schlecht passt. In den letzten Jahren hat man auch bemerkt, ich bin nicht geflogen, dieses Jahr werde ich auch nicht fliegen, weil das kostet auch Zeit und auch kann man das auch mit der Familie verbinden, mit Urlaub und so. Und dann suche ich mir eher so Wettkämpfe, okay, ich kann vielleicht dahin fahren, zum Beispiel ein Petit Ballon fahre ich am Samstag hin, am Sonntag zurück und dann ist es geklärt, weil da brauche ich auch die Kinderbetreuung, ja, weil meine Frau läuft auch am Sonntag und dann haben wir unsere Leihoma, die auf die Kinder aufpassen wird, aber die kann nicht für 2-3 Tage auf die Kinder aufpassen. Und so wie beim Zug kommen meine Eltern und dann werden meine Eltern auf die Kinder aufpassen. Und das ist auch, da erwähne ich auch wieder Sophie, du hast gesagt, die ist auch sehr starke Läuferin und die hat auch Ambitionen so wie ich. Und dann manchmal haben wir die gleichen Ziele und dann müssen wir uns abstimmen, oh ja, aber wie machen wir das jetzt? Wir brauchen eine Kinderbetreuung und so ist der Grund. Aber ich habe schon für die nächsten Jahre, ich nehme ja auch Zeit, weißt du. Ich weiß, es gibt auch große Rennen, die ich machen will, andere Rennen. Aber ich lasse mich Zeit, weil ich will die nicht zu früh machen. Ich warte nochmal. So, zum Beispiel will den Mute nächstes Jahr die 115 laufen. Ich bin schon dort die 60 Kilometer gelaufen und der Mute, der, also den mag ich. Also do, so habe ich auch irgendwie mit Trailrunning bin ich gekommen. Also auch mit Sophie, wir haben damals in 2018 oder ja 18 einen Trailcamp gemacht. Habe ich mit Paul Capel und Kedemina Skrinius gemacht. War ganz gut, weil auch ja gute ambitionierte Läufe, aber ich war auch ein bisschen besser als die anderen und dann dürfte ich immer mit Paul und Kedeminas laufen. Ja, und ich mag die Landschaft dort. Also, diese Insel.
Ja, Madeira ist wunderschön. Ganz anders als Heidelberg.
Ja.
Ja, sehr schön. Es bringt jetzt ja, sag ich mal, Vorteile, aber auch Nachteile, wenn man eine Strecke schon gut kennt. Ne? Also Streckenkenntnis, würde ich mal sagen, ist immer gut. Aber ich sag mal so psychologisch, wenn du halt auch so weißt, letztes Jahr habe ich mich an dieser Stelle vielleicht sogar ein bisschen besser gefühlt als aktuell. Das kann dann ja auch so ein bisschen demotivieren. Würdest du sagen, dass Erfahrung auch tückisch sein kann, auch irgendwie nicht immer gut ist?
Nee, ich denke, es ist eher gut. Also man sollte sich nicht vergleichen mit den letzten Jahren oder in diese schlechten Gedanken kommen. Und wenn es passiert, dann denkt man, okay, vielleicht war es dieses Jahr an diesem Zeitpunkt besser. Aber vielleicht komme ich an nächsten Zeitpunkt, wo ich mich letztes Jahr schlechter gefühlt habe und wo ich mich jetzt besser fühle. Und nee, also ich sehe nicht als Vorteil, also es ist ja ein großer Vorteil, nicht als Nachteil, eher ein großer Vorteil. Ja, vor allem die Einstiege. Weißt du, beim Zut, das erste Jahr war eher, ich gucke auf meine Uhr, ja, wie viele Höhenmeter sind das noch hoch? Zu 100, zu 100, dann schätzt man, okay, ich laufe mal hoch. Aber wenn du weißt genau, okay, die Kuppe, der, wenn es wieder bergab geht, das ist genau dort und du musst nicht auf die Uhr gucken oder du kannst besser schätzen, die so 100 Höhenmeter, wie viel das ist. Und das ist schon für einen mentalen Vorteil. Also da kann man auch besser seine Energie einteilen, finde ich.
Ja, definitiv. Dann gibt es beim Zut ja einige Stellen, wo man denkt, man ist oben, aber dann geht es doch nochmal um die Ecke.
Genau, und so. Ja.
Ja. Okay, ja, also wir halten mal fest, du hattest mit dem Zut-Sieg letztes Jahr und auch mit dem deutschen Meistertitel eine Wahnsinnssaison letztes Jahr. Nun haben vor ein paar Tagen die Kollegen vom Trail-Magazin die Trailrunner des Jahres Awards verliehen und du wurdest eben trotz deutschen Meistertitel und Zut-Siegs nicht in der Top 3 berücksichtigt. Stört dich das oder sagst du, das ist mir eigentlich egal?
Ja, das ist lustig. Einer Teil von mir denkt, ja, wieso würde ich ja auch nicht so, ich denke so wie du, ja, trotz meiner Leistung gehöre ich nicht zu den Besten. Ein anderer Teil von mir denkt, ja, aber diese Zustimmung oder diese Trail Awards, die würden von den Leserinnen von Trail Magazin gewählt, oder? Stimmt das?
Glaub schon, zumindest teilweise, ja.
Ja, ja, und das heißt, das ist, was die Leute denken, wer die Besten sind. Und wir kommen zurück zum Thema, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ist mir egal, was die anderen Leute denken. Letztendlich geht es nur um die Leistung, also wer vorne war und zum Beispiel jetzt bei der WM, der EM, der, die Top 3 sind Top 3 und dann, das ist egal, was die Leute denken. Und nee, also es stört mich nicht, weil ich kann das noch beweisen nächstes Jahr oder für dieses Jahr, dass ich dazu gehöre.
Ah, okay, das ist wieder sehr gut. Du nimmst das als Motivation. Sehr gut.
Ja, ja.
Okay, ich würde gerne noch, bevor wir zum Ende kommen, noch so ein Lieblingsthema von mir anschneiden, ja. Du bist ja Naturwissenschaftler, du hast Chemie studiert, du arbeitest du eigentlich an der Uni in Heidelberg?
Nee, als Consultant.
Okay, aber mir fällt auf, dass im Ultra-Trail-Sport häufiger so Ingenieure sind, Physiker, Mathematiker auch, ja, Naturwissenschaftler, die so einen sehr sachlichen, irgendwie nüchternen, auch so problemlösungsorientiert an den Sport gehen und dadurch vielleicht auch besonders erfolgreich sein können. Wenig emotional, sondern mehr so im Kopf. Die laufen mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen. Würdest du sagen, da ist was dran? Und inwiefern hat dein Beruf deine Art zu rennen, deine Art zu laufen auch mit beeinflusst?
Ah, du denkst, es liegt daran, dass sie eher mit dem Kopf laufen als mit dem Herzen. Ich dachte, das lag daran, dass sie Ingenieure oder Wissenschaftler eher organisiert sind, können gute Excel führen und eine gute Verpflegung rechnen und alles rechnen irgendwie mit den Daten. Ich dachte, das wäre eher sowas. Also deswegen sind die erfolgreicher.
Ja, kann schon gut sein. Du hast ja eben erzählt, du bist dann beim Zoote an einem See nach Mittenwald vorbeigelaufen. Dann hast du schon gerechnet, jetzt müsste der Zweitplatzierte ja so und so viele Minuten schneller laufen pro Kilometer und so.
Ja, genau.
Also bist du schon so ein bisschen, rattern die Zahlen so in deinem Kopf dann auch während des Rennens?
Ja, zum Teil. Also ja, schon. Aber ich laufe auch nicht nur mit dem Kopf, auch mit dem Herz, also für die Emotionen. Also ich glaube, wenn man an die Emotionen, die gute Emotionen kommt, dann kann man auch in den Flow-Modus kommen und dann kann man eine unglaubliche Leistung erbringen.
Okay, Pierre, dann kommen wir so langsam zu Ende. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die kommenden Rennen und für den Verlauf des Sommers eine gute Balance zwischen Kopf und Herz, dass du in dem Moment nüchtern und sachlich bleibst, wo es wichtig ist, aber dann auch die Emotionen zulassen kannst, wenn du sie brauchst. Danke für deine Zeit und dir und deiner Familie alles Gute und bis bald.
Danke dir auch für die sehr angenehmen Fragen und wir sehen uns. Ciao.
Ciao, ciao.